Können wir beten. Lieber Heiland, wir haben dich immer nötig, damit du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst. So sei jetzt mit uns in Jesu Namen. Amen. Vor dem ich mit der Predigt überhaupt anfange, möchte ich vielleicht nur ein Ding noch sagen zu den Fragen. Unser Gottesbild ist die Basis für unser Verhältnis mit Gott. Und John Wesley hat es so schön gesagt. Er hatte ja dieses Problem mit dem kalvinistischen Denken. Und er hat es verglichen mit, wie man das unser Vater spricht. Und er hat gesagt, wenn dein Gottesbild ist unser Herrscher, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehen, im Himmel so auch auf Erden. Ist da was verkehrt mit dem Gebet? Nein. Kann ich sagen, unser Herrscher, der du bist im Himmel? Aber Jesus hat das nicht gesagt. Jesus hat gesagt, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und so weiter. Gottes Bild ist sehr, sehr wichtig. Und man muss auch im Rahmen dieses Gottesbildes die härteren Botschaften in der Bibel verstehen. Wenn Gott verurteilt, dann ist es um zu retten, nicht um zu verurteilen. Wenn er ein System als Babylon bezeichnet und sagt, kommt raus, trennt euch, dann ist es erst, nachdem er lange versucht hat, wir wollten ja Babylon retten, aber sie wollen nicht, sie können nicht, komm raus. Also Gottes Verständnis ist sehr wichtig, sonst haben wir ein schiefes Bild. Jetzt zu dieser Predigt und vielleicht ist das auch wichtig, dass wir das so verstehen. Die Predigt heißt Terach starb in Haran. Und was soll denn das? Das ist 1. Mose, Kapitel 11, Vers 32, und das liest, und Terach war 250 Jahre alt und starb in Haran. Wenn wir anfangen von Vers 26, dann steht da, Terach war 70 Jahre alt, da er den Abraham, Nahor und Haran zeugte. Jetzt dieser Name Haran, der wird etwas anders geschrieben im Ursprünglichen und ist nicht zu verwirren mit dem Platz dieser Stadt Haran. Sie werden gleich ausgesprochen, aber sie sind total unterschiedlich in ihrer Bedeutung. Der Platz Haran heißt verdorrt, vertrocknet. Und der Personenname Haran, der etwas anders ist, heißt einer, der Berge steigt, also ganz unterschiedlich. Und wir lesen da die Geschichte von dem Ruf, um aus Ur herauszukommen. Und da werden die Geschlechter gegeben und es wird gesagt, dass Haran, der Sohn, gestorben war und dass Abraham den Sohn Harans, Lot, unter seinen Flügel genommen hat. Und dann kam der Ruf raus. Aber der Ruf ging auch an Terach, dem Vater. Und es steht geschrieben in Vers 31, und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu den Lot, Harans Sohn, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, das Weib seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in den Chaldäer, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie daselbst. Und Haran war 205 Jahre alt und starb in Haran. Jetzt dieser Name Terach ist auch interessant, denn der hat auch eine Bedeutung. Ich bin fasziniert mit den Bedeutungen dieser biblischen Namen. Der Name Terach heißt verzögern. Verzögern. Und wo hat er gezögert? In Haran. Und das heißt verdorrt, ausgetrocknet. Nichts da, trocken. Und man fragt sich, der Ruf war ja nach Kanaan. Und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Aber er kommt nicht weiter als Haran. Und da bleibt er. Und da ist er auch gestorben. Und dann musste wieder ein Ruf kommen. Und in Kapitel 12 lesen wir, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Hause und das in das Land, das ich dir zeigen will. So will ich denn dich zu einem großen Volke machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Wo soll er ein Segen sein? In Kanaan soll er ein Segen sein. Sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Was für ein Versprechen. Da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, da er von Haran auszog. Sie zogen also aus Ur mit dem Ziel Kanaan. Und da blieben sie hängen, 5 Jahre lang. Und dann musste Gott, als Terach starb, weil er war verzwickt in Haran, wollte nicht weg. Also mussten sie warten, bis der Terach starb. Und dann kam dieser Aufruf, geh raus. Und als sie in das Land Kanaan kamen, durchzog Abraham das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Eiche Mores. Und damals waren die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dies Land geben. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass das ein Einzelsamen ist, ist ein Versprechen, dass Jesus Christus endgültig diese Welt besitzen wird und beherrschen wird. Und dann sagt die Bibel was ganz Sonderliches. Er bewandert darum und da rückte er weiter aufs Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt also auf, das er in Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute das selbst dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Also er hat evangelisiert, er war Evangelist. Er hat ihnen den Erlösungsplan gezeigt durch diesen Altar. Aber danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden, bis er endgültig in Ägypten war und fast seine Frau verlor. Hat Gott ihm gesagt, er soll nach Ägypten gehen? Ne, steht nirgends da. Ne, ist von selbst nach Ägypten gegangen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht nach Ägypten wandern, dass wir nicht diese Ideologie in uns aufnehmen, naja, wir können unseren Glauben verlieren. Christus kann seine Braut da verlieren, das wäre ja schrecklich. Und Wesley spricht über dieses Ereignis und er sagt, dass dieser Ruf war da, um den Glauben erstmal zu prüfen und den Gehorsam. Diese beiden gehören zusammen, Glaube und Gehorsam. Und Wesley hatte, glaube ich, ein sehr gutes Gottesverständnis, wie wir ja gesehen haben, aus wie er das beschrieben hat, wie man zu Gott betet. Aber er hatte auch diesen Gedanken, dass man nicht nur glauben muss, sondern auch etwas tun im Sinne des Gehorsams. Und er sagt, dass Gott ist Abraham erschienen in Pracht und Herrlichkeit. Und er hatte keine Wahl, er ist sofort ist er aufgebrochen und ging weg. Und er sagt, geh aus deinem Land raus, jetzt geh raus. Flüchte für dein Leben, geh raus. Jetzt ist die Frage, warum war es so wichtig, um aus Haran rauszukommen? Geh raus, flüchte für dein Leben. Wo ist er denn hingegangen? Zu den Kanaanitern. Und wie waren die Kanaaniter? Das waren gottesfürchtige, gläubige, süße Menschen, nicht wahr? Nein, das waren die schlimmsten Menschen auf Erden. Die hatten nur noch eine kurze Gnadenzeit vor sich. Dann war es so weit, dass sie ausgewischt werden müssten, sonst wäre da nichts übrig geblieben. Die Allerschlimmsten, die einen Gottesdienst hatten, der so schief lag, dass man nur noch staunen konnte, die ihre Kinder ins Feuer warfen, ihre Kinder abschlachteten für ihre Götter, einen moralischen Abfall hatte, der war sondergleichen. Zu dieser Gruppe schickt er ihn und sagt, fliehe für dein Leben, komm aus Haran, geh raus da. Jetzt, wer war denn in Haran? Warum war es schlimmer in Haran? Nein, denn die Nachkommen, Jakob und Isaac, wo mussten die ihre Frauen holen? In Haran. Bitte nur keine Kanaaniterin, bitte. Nein, 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 niemand von Kanaan, bitte. Geh nach Haran und hol dir eine Frau da. Die glauben wenigstens noch etwas, bitte, aber nur nicht eine von Kanaan. Aber komm aus hier raus, raus, weg von Haran. Was ist so gefährlich an Haran? Joshua 24, Vers 2. Und Joshua hat zum Volk gesagt, dass Terach da in Haran anderen Göttern diente. Und sie dienten die Sonne und dem Mond und die Sterne, also die Leuchtenden im Himmel. Und Terach war wahrscheinlich ein Mondanbeter. Und Deuteronomy 4, Vers 19 sagt, dass du deine Augen auch nicht gen Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels beschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen. Und doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Also sie waren Mondanbeter. Sie hatten diese Eigenschaften. Und sehr interessant, dass die Bibel sagt, die Sonne und der Mond und die Sterne, die werden nicht mehr leuchten hier am Ende. Was sind die Eigenschaften von Haran? Also das waren noch Menschen, die hatte eine Mischung zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Heute könnten wir vielleicht sagen, das waren Schwestergemeinden, die da gegenwärtig waren. Und die Ideologie, die da aufgenommen wurde, war so gefährlich, dass es besser war, in Kanaan zu leben. Denn in Kanaan konnte man ja sehen, das ist nicht von Gott, das ist so weltlich. In welcher Situation wohnen wir heute, leben wir heute? Haben wir nicht auch Haran und Kanaan? Ich denke, die Welt ist Kanaan heute, denn wenn ich die neuen Gesetze, die da rauskommen und wie man das über das Leben denkt, und dass man Kinder einfach opfern können, auch wenn sie schon geboren sind oder noch im Prozess der Geburt sind, dass man die einfach abschlachten kann und dass man diese tiefe, niedrige Moralität als Gesetz unterstützen will und so weiter. Ich denke, wir leben im Kanon. Und ich denke, wir leben in der Zeit kurz vor der Gnadenzeitende. Und es ist bestimmt, sagt die Bibel, in dieser Geschichte besser in Kanan als in Haran. Besser in Kanan als in Haran. Und ihr kennt die Geschichte mit Jakob. Erst ging Isaak Isaak ging nicht. Es wurde ihm eine Frau geholt da. Und dann später ging Jakob notwendigerweise, wurde gezwungen zu fliehen von seinem Bruder und er ging nach Haran. Es wurden aber der Rebekka die Worte Esaus, ihres älteren Sohns, hingebracht. Da schickte sie ihn hin und ließ Jakob ihren jüngeren Sohn rufen und sprach ihm, siehe, dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich töten. Und nun gehorche meiner Stimme, mein Sohn, mache dich auf und fliehe zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib eine Zeit lang bei ihm, bis sich deines Bruders Grimm gelegt hat. Und Isaak ruft den Jakob und er sagt wieder zu ihm, da rief Isaak den Jakob, segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm, nimm kein Weib von den Töchtern Kanans. Mache dich auf und ziehe nach Mesopotamien, sagt die deutsche Bibel. Die englische sagt Paddan Aram. Beides ist richtig. Paddan Aram ist nur ein bisschen deutlicher. Es ist Haran. Und er segnete ihn und er ging dahin. Und auf dem Wege nach Haran begegnete er dem Herrn in einem Traum. Genesis 28, 10. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte gen Haran. Er geht nach Haran. Und er kam an einem Ort, wo er über Nacht blieb. Er war noch in Kanaan. Denn die Sonne war untergegangen und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Und ihm träumte und siehe, eine Leiter war auf der Erde gestellt. Die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Wir kennen ja diesen Traum. Und die Leiter ist natürlich Jesus Christus, der durch sich selbst den Himmel wieder mit dem Menschen verbindet. Und Jakob sagt, gewiss ist der Herr an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Und dies ist die Pforte des Himmels. Also in diesem miserablen Kanaan, mit dieser sündigen Menschheit, total gefallen bis zum niedrigsten Niveau, ist die Pforte des Himmels. Wen will Gott erreichen heute in der Welt? Jeden Menschen, jeden gefallenen Menschen. Wir müssen sie erreichen. Er möchte das Evangelium da verbreiten, wo die Herzen es aufnehmen wollen oder wo sie den Unterschied sehen müssen zwischen dem gefallenen Wesen und denjenigen, die an Gott Vertrauen haben. Und in Apostelgeschichte schreibt wird da geschrieben über Abrahams Ruf. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 2. Ihr Männer, Brüder und Väter, höret, das ist Stephanus, der redet, der Gott der Herrlichkeit erschien unseren Vatern Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte. Und er sagt, geh hinweg aus deinem Lande und deiner Verwandtschaft und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Es ist nicht sicher in Haran, denn da kommen wir mit anderen Glaubensbedingungen in Verbindung. Und die Leuchtenden, die werden angenommen. Es ist ja interessant, dass da noch eine Definition der Sünde ist in der Bibel. Sünde ist Gesetzlosigkeit, das wissen wir. Aber auch Achtung auf Personen wird Sünde genannt in der Bibel. Das war für mich der Hammer, dass man auf Personen achtet. Und ich frage mich, wie viele Menschen werden verloren gehen, weil sie auf Personen achteten, eher als auf das Wort Gottes. Und ich sehe das immer wieder und wieder, wenn ich evangelisiere oder über diese Dinge rede. Ja, ich werde erst mal fragen, was sagt mein Pastor dazu? Und wenn ich auf Personen achte, dann kann ich vielleicht in die Versuchung fallen, um nicht auf Gott zu achten. Und das könnte vielleicht zur Sünde werden. Und die Sünde führt zum was? Zum Tod. Und diese Leuchtenden, gibt es heute diese leuchtenden Persönlichkeiten, wo man glaubt, dass die Wahrheit verkündigen und man hängt sich an ihr Wort und man hängt sich nicht an das Wort Gottes? Haben wir nicht genauso diesen Anbetungsstil heute, wo es diese Megakirchen gibt mit diesen leuchtenden Personen, die ein Evangelium verbreiten, der behauptet, dass man sich nicht ändern braucht, dass die Gebote nicht mehr gelten und so weiter und so fort. In Kanaan. Wenn man da lebt und man sieht Kanaan und man sieht, was die Kanaaniter machen, dann wünscht man sich, wenn doch nur Gottes Gebot wieder gelten würde. Ist das nicht so? Ich wohne in Afrika. Ich wohne in Afrika. Und naja, Haran ist auch sehr stark in Afrika. Die Glaubensgemeinschaften, die geglaubt haben, dass die Gebote Gottes gelten nicht mehr. Ach, die Gebote sind abgeschaffen. Wir sind sowieso auserwählt. Was soll's? Man braucht ja nichts tun. Ist ja in Ordnung. Und diese gleichen Menschen sagen heute, wenn doch nur die Menschen die Gebote halten würden, dann könnte ich wenigstens auf der Straße gehen, ohne vergewaltigt zu werden. Gott muss manchmal erlauben, dass unser Irrtum und unser Denken durch Umstände geändert wird. Wir müssen aus Haran rauskommen. Eine falsche religiöse Ideologie ist mehr gefährlich als ein Kanaanit. Mehr gefährlich. Und wenn wir bei den Kanaaniten wohnen und wir können es nicht mehr aushalten, dann ist es noch mehr gefährlich, um nach Süden zu gehen. Denn dann können wir andere Ideologien in den Kopf bekommen, Evolutionslehre und griechische Philosophie und was weiß ich, was da alles im Süden ist. Ich möchte anhand der Gleichnisse von Jesus ein paar Dinge besprechen. Und wir lesen in Matthäus 13, Vers 3, und er redet zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Samen ging aus Der Sämann ging aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg. Wir kennen diese Gleichnisse. Und einige fielen dann auf felsigem Boden, andere fielen unter Dornen und Disteln und andere auf gutes Erdreich. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Himmelsreichs zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Das heißt nicht, dass Gott es ihnen entnehmen will, aber wenn er zu direkt redet, dann kommt das nicht in Harmonie mit, was sie gelehrt wurden durch die Pharisäer. Und dann sind sie total verwirrt. Also bringt er das Evangelium in Gleichnissen, damit sie anfangen zu denken. Damit sie den Unterschied in dem Gleichnis sehen von dem, was sie empfangen haben in Haran, in Anführungsstrichen, und das, was Wirklichkeit ist. Und so gibt er das Evangelium in Gleichnissen. Also ihnen ist es gegeben in Gleichnissen, damit sie erstmal durchblicken, was die Unterschiede sind. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche also lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen. Ist das nicht wie die heutige Welt? Man predigt und predigt und predigt und den Leuten geht es zu gut. Sie hören gar nicht erst zu. Sie sind verstockt. Das Evangelium findet überhaupt keinen Eingang. Und dann muss Gott manchmal erlauben, dass die Umstände sich ändern. Damit der Mensch zu dem Punkt kommt, wo er selber, wenn er Atheist ist, schreit: Wo ist Gott in diesem? Denn wir werden so indoktriniert mit Unsinn, dass es einfach unglaublich ist. Ich habe jetzt vor kurzem wieder ein Video gesehen von Dawkins. Ich bin jetzt ganz vom Thema ab, aber naja. Wo er sich lächerlich macht über den Nerv, der den Larynx bedient für die Stimme. Und sagt: Schau mal, wie dumm das ist. Also jener, der behauptet, dass das von Gott ist, das ist ja so dumm. Denn der Abstand zwischen dem Larynx und dem Gehirn ist ja nur so ein Stückchen. Aber schau, wo geht der Nerv hin? Der geht von da oben ganz den Hals runter, bis hier runter ins Herz, fügt sich an die Vagus und geht dann um das Herz, um diese, all diese Organe und dann hoch und dann zum Larynx. Das kann nur durch Zufall, durch Evolution entstanden sein, denn ein Gott wäre doch nicht so doof, um so einen langen Weg zu gehen und dann wieder zurückzukommen zum Larynx, wenn er nur so ein Stückchen gehen musste. Und die Studenten klatschen alle. Da schlackere ich mit den Ohren. Dann denke ich: Meine Güte, die haben überhaupt gar nichts verstanden. Was habt ihr heute hier gehört? War es nicht Musik? Und wo kommt diese Musik her? Nur aus dem Larynx. Nein, wo kam die her, die Musik? Als der hier vorne stand und so machte und so machte und so machte. Ihr wisst ja, wie die Menschen sind, die mit Musik zu tun haben. Meine Frau ist sehr tätig in dem Musikbereich und ich bin mehr Wissenschaftler, so. Es amüsiert mich immer. Ich bin stolz auf die, die es machen. Ich kann es nicht machen, aber wo kommt die her, die Musik? Das ganze Wesen ist drin, ist es nicht? Und wir denken, dass die Stimme ist nur der Larynx? So ein Unsinn? Sinus, wieso haben wir diese Sinushöhlen? Wieso? Das ist ein Musikinstrument, ein ganz besonderes Musikinstrument, besser als irgendetwas, was noch jeder Mensch gemacht hat, besser wie eine Violine, die kann machen, aber die Stimme kann alles machen. Und was ist notwendig zu diesem Musikinstrument? Da hat man die Lungen nötig, um die Luft zu beherrschen, sogar der Magen. Alles, der Diaphragma, alles ist tätig in diesem Musikinstrument. Und sogar, Was passiert im Magen? Der Magen hat ein eigenes Netzwerk von Nerven, der ist betroffen und die Gefühle kommen von hier unten hoch und das ganze System ist betroffen. Und der sagt, das ist dumm, dass der Nerv hier runtergeht und all dieses auch mit einbezieht, in was da aus der Stimme herauskommt. Der hat keine Ahnung von Gott. Ich bin vom Thema ab, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das regt mich schrecklich auf. Also, ihr kennt ja die Geschichte von was da passiert mit diesem Samen. Und der fällt da auf dem harten Boden. Und Jesus sagt, dann kommt der Böse. Und wenn wir im Markus-Evangelium das Gleiche lesen, dann steht da, dann kommt der Satan. Und er nimmt diesen Samen aus dem Herzen raus. Und da passiert nichts. Er nimmt das Wort weg. Und Markus sagt, aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wendig. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Hernach, wenn Trübsal oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie alsbald Anstoß. Andere sind bei denen unter den Dornen gesät worden. Das sind die, welche das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein. Und in Matthäus steht das nicht, sondern nur im Markus. Andere Dinge dringen ein. Jetzt, wenn wir dieses Gleichnis lesen, dann denken wir, ja, glücklicherweise bei uns ist der Samen auf gutem Boden gefallen. Ne? Denn wir sitzen ja hier in der Gemeinde und wir haben das angenommen und akzeptiert. Und wir merken nicht, dass vielleicht haben wir verschiedene Bodenarten und Pflanzen in unserem Leben. Vielleicht nehmen wir einige Dinge im Evangelium an, aber die anderen Dinge fallen auf hartem Boden. Der eine sagt, ja, Jesus Christus möchte ich gerne haben, aber diese Gesundheitsbotschaft, die kann auf hartem Boden fallen. Und der andere, der hat Sorgen und Trübsal oder Verfolgung des Wortes willen, er wird bespottet. Und dann hat er keine Früchte. Und dann die Begierden nach anderen Dingen. Was sind denn die Begierden nach anderen Dingen? Können wir eine Liste machen? Es kann Geld sein. Es kann Freundschaft sein mit Freunden, die das Evangelium lächerlich finden und so weiter. Und wie ich ja gestern gesagt habe, wir beten alle für unsere Kinder. Und Prophet im eigenen Haus gilt sowieso nichts. Also betet man und betet man und betet man und endgültig fällt vielleicht der Groschen und dann rufen sie einen an und sagen, ich habe etwas entdeckt. Ha, dann freut man sich so. Aber jetzt sind alle gegen mich, ich habe alle meine Freunde verloren. Trübsal, Verfolgung entsteht des Wortes willen nach anderen Dingen. Und einige Gedanken kommen vielleicht noch von Haran. Und die will ich nicht loslassen. Und dann ist mein Gottesverständnis schief. Und ich möchte gerne, dass die Saat auf gutem Boden fällt, aber Haran sitzt bei mir im Kopf. Es ist leichter, ich sage euch das, leichter einen Atheisten zu überzeugen von der Wahrheit, als einer von den Schwesterngemeinden. Es ist leichter. Weil da ist nicht so viel Quatsch im Kopf, der erst ausgeräumt werden muss. Da ist nichts im Kopf. Außer was man an der Uni gelehrt hat. Und das ist auch meist Unsinn. Guck, die Uni ist recht gut. Die Uni bringt einem bei, zu studieren und Forschung zu machen und wie, um Informationen zusammenzusetzen. Aber wenn die Informationen von vornherein verkehrt sind, dann ist es ganz deutlich, wie das unterschiedlich ist von diesem Buch. Aber die Feinheiten des Erlösungsplanes, um die auseinanderzuzupfen, ist nicht so leicht. In Südafrika sitzen wir mit kalvinistischen Kirchen. Und dieses Gottesbild, welches sie haben, ist schwierig, um damit zu arbeiten. Und darum erlaubt Gott Trübsal. Er erlaubt Trübsal, damit die Menschen zum Denken kommen. Denn wenn du kalvinistisches Denken hast, dann bist du doch ein auserwähltes Volk, oder? Ich bin doch auserwählt. Auserwähltes Volk, es muss mir doch gut gehen. Da muss doch Wohlstand sein in meinem Leben. Ich bin doch ein Kind Gottes. Und dann gibt es 100 Prediger, die das jeden Tag predigen. Wohlstandsevangelium, wir sind Kinder Gottes. Das Geld muss nur in Haufenweise ins Haus reinkommen und jeder muss Mercedes haben und dies haben. Und plötzlich ist alles weg und man hat nichts und man hat Angst, auf der Straße rumzulaufen. Dann wirft man entweder Gott vollständig weg oder man baut das Gottesbild um. Und so geht es in dieser Welt. Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen, sagt es in Markus 10, Vers 23. Aber Vers 24 ist für mich interessant. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Hä? Und dann hat er es wiederholt und hat gesagt, es ist leichter für ein Kamel durch die Nadel zu gehen, als für einen Reichen, um das Himmelreich zu erben. Und dann sagt Markus 10, Vers 26, sie aber entsetzten sich sehr, die Jünger. Sie waren empört. Warum? Warum waren sie empört? Weil sie ein falsches Evangelium im Kopf hatten. Darum waren sie empört. Das ist genau das Gegenteil von was die Bibel sagt. Und das hatten sie gehört von den Pharisäern. Ihr seid das, und den Sadduzäern, ihr seid das auserwählte Volk. Gold, macht nur den Mund auf, dann fallen die Goldblomben rein. Wird das nicht heute gelehrt in der Welt, ja oder nein? Es wird überall gelehrt. Und das ist ein falsches Gottesbild. Sie waren entsetzt. Sie hatten eine falsche Theologie. Und das ist die Gefahr von Haran. Eine falsche Theologie, die doch nah dran genug ist, dass du sagst, bitte hol doch dir eine Frau von Haran und nicht hier von den Kanaaniten. Geh doch nicht hin, da wo sie saufen und nackt rumlaufen und hol dir eine Frau da. Sei doch bitte nicht wie Simpson, oh, die gefällt mir aber sehr gut. Haran ist gefährlich. Haran ist sehr gefährlich. Bleib weg von Haran. Fliehe für dein Leben. Oder der Jakobus und der Johannes, die sagen, ich möchte an der linken und an der rechten sitzen. Verkehrtes Gottesbild. Verkehrtes Verständnis. Jesus konnte nicht erst mit ihnen reden darüber. Ich habe ein Schwert. Ja, tu das wieder zurück in die Scheide. Aber hier ist noch eins. Naja. Er hat es nicht erst versucht. Und dann dieses interessante Gleichnis. In einem anderen Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich ist wie einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut. Und dann kamen sie und sagten, hey, was ist hier los? Und er sagt, das hat ein Feind getan. Und dann wollten sie es rausreißen, ihr kennt es ja. Nein, 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 lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Lasst es wachsen. Warum? Denn im Mittelosten gibt es eine Pflanze und die heißt wissenschaftlich Lolium Temulentum. Lolium temulentum. Im Englischen ist der normale Ausdruck Darnell. Ich weiß nicht, was es in Deutsch ist, also nennen wir es Darnell. Und Darnell sieht genauso aus wie Weizen. Und man kann ihn überhaupt nicht unterscheiden. Sehr, sehr schwierig, ihn zu unterscheiden. Und es gibt verschiedene Lolliumpflanzen und nicht alle sind gefährlich. Die meisten werden gepflanzt als Tierfutter. The rye grasses. Ich weiß auch nicht, was das ist in Deutsch, also ist egal. Aber diese besondere Sorte, Lolium temellentum, die hat ganz besondere Eigenschaften. Und wenn wir dann im Lexikon nachschlagen, was das ist, im Arabischen ist es auch sehr bekannt und heißt Zan. Und Zan heißt übel. Dir ist übel. Und diese Pflanze verursacht, wenn man den Samen davon zu sich nimmt, dass es einem übel wird und dass man dann auch brechen möchte. Und dass der Magen umgekrempelt ist und er kann auch zu nervlichen Problemen und auch Tod herbeibringen. Also es wird einem übel, man kriegt Infarkte davon, Nervenzerstörungen. Es ist ein schreckliches Ding. Er sagt, lass es. Und wenn es eines Tages reif ist und man sieht die Früchte genau, dann ist es leicht, es zu kennen und reiß es dann raus. Ein Feind hat das gemacht. Und wie lange soll dieses Darnell in der Gemeinde gegenwärtig sein? Bis zur Ernte. Denn man weiß nicht, ist das richtiger Weizen oder ist es nicht? Manchmal sieht einer aus wie Darnell und das Beispiel, das ich schon oft gebraucht habe, ist Aaron. Aaron, würden wir den wählen als GK-Präsident? Hat ein goldenes Kalb gemacht, wie ein Irrer da rumgetanzt mit den anderen, gelogen über was da rauskam und so weiter und Kompromisse gemacht, die unglaublich sind. Ich hätte den rausgerissen, oder? Ich hätte ganz bestimmt für Kaiaphas gewählt. Der hat den Zehnten bezahlt, der hat den Sabbat gehalten, der hat die Fliege aus der Suppe rausgeholt und so weiter. Ja, aber Gott sieht das Herz. Ich weiß nicht, ist das Weizen, der noch nicht reif ist und noch keine richtigen Früchte hat, oder ist das vielleicht Darnell? Das Interessante ist, wenn die das ernten, ohne das zu trennen, und man isst dieses Brot, dann hat man, abhängig von wie viel Darnell da drin ist, diese Eigenschaften. Es wird einem übel, also geistlich übel. Man fängt an zu brechen. Man hat Nervenstörungen. Man wird schwindlig, geistlich schwindlig. Und man weiß nicht mehr, wo man dran ist. Haben wir solche Lehren in unserer Gemeinschaft heute, die uns geistlich schwindlig machen und übel machen, dass es zum Kotzen ist? Ja. Und sollen wir dann die Gemeinde verlassen, weil da solche Dinge in der Gemeinde sind? Lass sie. Lass sie. Ja, ich stimme überein. Da waren drei Gruppen, die Jesus sehr stark angesprochen hat. Ungeheuer stark. Wehe euch! Im Deutschen sind da nur zwei Gruppen. Ich weiß nicht, warum die deutsche Übersetzung nur zwei Gruppen hat. Das waren die Pharisäer, das waren die Rechtsgelehrten und die Schriftgelehrten. Drei Gruppen. Drei Gruppen. Und die Rechtsgelehrten ist das Wort im Griechischen Nomikon. Nomikus. Und die Schriftgelehrten, die Scribes, sind Grammatios. Sie sind also unterschiedlich. Die Rechtsgelehrten, die waren Experte im Gesetz, das heißt in den Gesetzen Mose. Sie waren pingelig genau, diese Rechtsgelehrten. Die Schriftgelehrten, Die waren mehr interessiert in genau, wie die Schrift übertragen wird und so weiter. Und die Pharisäer, wie man das alles auslebt. Und alle drei wurden sie sehr stark verurteilt von Jesus Christus. Wer wird stehen am Ende? Wie sollen wir unterscheiden zwischen diesem Darnell in der Gemeinde und wie wir damit umgehen sollen? Und wiederum, da dürfen wir nicht erlauben, dass Haran uns beeinflusst. Wenn die Pharisäer ein Problem waren, so ein großes Problem, dass die Jünger erstaunt waren über die Lehre Jesus, nein, dass sie empört waren. Wie vorsichtig müssen wir sein, wenn wir die Lehren in der Gemeinde von anderen hören? Wie vorsichtig müssen wir sein? Oder wer werden heute die Rechtsgelehrten, die uns genau sagen, wie es lang geht? Wie es geschrieben ist. Wer ist das? Das wären die Theologen. Und Jesus hat gesagt, wehe euch, ihr Rechtsgelehrten, you lawyers, steht im Englisch. Rechtsanwälte, es geht nicht um Rechtsanwalt, es sind diejenigen, die das Wort genau wussten, wie das laufen soll. Wehe euch. Jetzt, ich habe nichts gegen Theologen. Theologen sind sehr wichtig und wir müssen wissen, was das Buch sagt. Und es ist gut, um zu lesen, was die zu sagen haben und so weiter und so fort. Aber wenn die das letzte Wort haben, dann haben wir ein Problem. Wer soll das letzte Wort haben? Diese Bibel. Und mit wem möchte Gott reden, wenn er dieses Wort mit uns besprechen möchte? Mit uns. Er möchte ein direktes Verhältnis. Er möchte nicht haben, dass wir ein vorgekautes Evangelium glauben. Wir müssen ein Evangelium glauben, das wir mit Herzen aufgenommen haben. Ja, ich habe den Theologen nötig und der sagt, so geht's lang. Und dann hast du einen anderen Theologe, der sagt, nein, so geht's lang. Haben wir beide Gruppen in dieser Gemeinde, ja oder nein? Wenn es zur Rechtfertigung durch Glauben kommt, haben wir beide Gruppen hier, ja oder nein? Ja. Wie weiß ich, welche ist richtig? Jetzt höre ich den an, das hört sich toll an, hör den an. Und der eine ist vielleicht ein tadelloser Sprecher und der andere ein hoffnungsloser Sprecher. Und dann sitze ich in der Patsche. Nein, ich muss selber das Wort nehmen. Ich muss selber sagen, lieber Gott, zeig mir, wer recht hat. Zeig mir. Ich soll nicht auf die Menschen schauen, nicht auf mich schauen, nicht auf irgendjemand schauen, der eine Leuchte ist. Schau in das Wort. Was sagt der Geist der Weissagung dazu? Zeig mir, Herr, ich möchte es selber wissen. Und nicht hinter einem oder den anderen scharren und dann sagen, also so ist es richtig. Hier ist eine interessante Geschichte und ich kann ja nicht so lange reden, sonst kriegt ihr nichts zu essen. Apostelgeschichte 13, Vers 1. Es waren aber zu Antiochia in der dortigen Gemeinde etliche Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manahin, der mit den vier Fürsten Herodes erzogen worden war und Saulus. Dieser Name Manahin ist nur einmal in der Bibel. Und weiter wissen wir nichts, außer von den Unterschriften oder the Margin, weiß nicht, was das ist in Deutsch, wo wir lesen, dass er Familie war, nicht ein Halbbruder, aber ein angenommener Bruder von Herodes. Er war also königliche Familie. Und der hat sich der Gemeinde in Antiochien angeschlossen. Er ist, mit anderen Worten, hat er den Palast verlassen, wo er ein Prinz war, und hat sich dieser Gemeinde, die verachtet war, angeschlossen. Und jetzt ist es das Interessante. Die beiden, nur der Name wird nur einmal genannt, aber der Heilige Geist hat es wichtig gedacht, seinen Namen hier in die Bibel zu schreiben. Und wenn ich studiere, wie das ging, dass der überhaupt meine Gedanken gehen lasse, wieso ist der Manaen aus dem königlichen Palast als Prinz in Israel rausgegangen und hat sich dieser kleinen, verachteten Gemeinde angeschlossen? Wir lesen in Matthäus diesen Bericht über Johannes den Täufer. Und wir müssen immer typologisch denken. Johannes der Täufer ist ja auch ein Symbol für den Endzeit Johannes den Täufer, der Elia, der kommen sollte. Denn Herodes hatte den Johannes greifen, binden und ins Gefängnis legen lassen. Wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und er wollte ihn töten, fürchtete aber das Volk. So lesen wir im Matthäus-Evangelium. Und dann kennt ihr die Geschichte, die Tochter der Herodias tanzte vor den Gästen. Sie wurde informiert von der Mutter und dann versprach er ihr, dass er ihren Wunsch, was er auch immer war, erfüllen würde. Und sie fragte für das Haupt Johannes des Täufers. Und damit hört die Geschichte eigentlich auf im Matthäusbrief. Darum ist es ja gut, dass wir mehr wie ein Evangelium haben in der Bibel. Wenn wir es in Markus lesen, dann haben wir viel mehr Informationen. Also haben wir die gleiche Geschichte. Und typologisch können wir ja auch diese Geschichte, so wie ich schon früher gemacht habe, zerlegen und sagen, die Mutter steht für eine Kirchengemeinschaft, die Tochter für die anderen Kirchengemeinschaften. Die Tochter ist diejenige, die tanzt vor den Königen der Welt und sie überzeugt, dass der antitypische Johannes der Täufer auch enthauptet werden muss, wenn wir es typologisch lesen wollen. Aber ich will nicht jetzt über dieses Thema reden, sondern ich möchte über den Herodes reden. Und in Markus steht geschrieben, in Vers 17 von Kapitel 6, denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes greifen und ins Gefängnis binden lassen. Wegen Herodias, des Weibes seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, deines Bruders Weibes zu haben. Bis da ist es das Gleiche wie im Matthäusbrief. Aber jetzt kommt was ganz Interessantes. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, also die Frau. Und sie vermochte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes. Jetzt, das ist nicht Angst haben, sondern Ehrfurcht haben. Er hatte Ehrfurcht für den Johannes. Das ist faszinierend. Weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Also Herodes hat ihn verhaften lassen, aber Herodes hat ihn geachtet. Das ist wichtig. Und er bewachte ihn. Und gehorchte ihm im Manchen und hörte ihn gern. Das steht nicht in den anderen Evangelium, nur in Markus. Das ist faszinierend. Im Englischen steht geschrieben, er hörte ihn gerne und tat viele Dinge. Was sind diese vielen Dinge, die er da tat? Er wusste, dass er ein gerechter, heiliger Mann war. Er bewachte ihn, gehorchte ihm im Manchen und hörte ihn gerne. Ich lese den englischen Satz. For Herod feared John, knowing was a just man and a holy, and observed him. And when he heard him, he did many things. Er hat viele Dinge getan. Ich denke, er hat seinen Fernseher abgeschaltet, denn da war nur Mist drauf. Ich denke, er hat vielleicht seine Ernährung geändert. Ich denke, er hat vieles getan. Denn er hat ihn geehrt. Er hat gewusst, das ist die Wahrheit. Er hat es gewusst. Was war sein Untergang? Die Frauen. Und im Ende wird es das Gleiche sein. Ich denke, da sind viele in hohen Gremien, die wissen, dass diese Endzeitbotschaft die Wahrheit ist. Sie wissen es. Und vielleicht denken sie, sie müssen ihr Leben ändern. Sie müssen diese Botschaft annehmen. Aber sie werden horchen auf Herodias und auf die Töchter. Aber interessant, es sagt, er hörte ihn gerne. Jetzt, Herodes ist doch nicht raus in die Wüste gegangen und sich da auf den Sand gesetzt und gehört, auf was Johannes der Täufer zu sagen hatte. Wann hat er denn gehört, was Johannes zu sagen hatte? Als er bei ihm im Gefängnis war. Und ich nehme an, weil er lange da im Gefängnis war, dass er gesagt hat, hol mir mit den Johannes. Und dann hat er mit dem Johannes geredet. Und der Johannes hat ihm das Evangelium gebracht. Saß er da stockseelenalleine und hat sich das angehört? Oder waren da vielleicht andere von der königlichen Familie, die das auch gehört haben? Saß da vielleicht ein Mannein und hat das Gleiche gehört wie Herodes? Genau das Gleiche. Und am Ende, Herodes horcht auf Haran. Und Manaen schließt sich einer verachteten Sekte an. Jeder kommt zu diesem Entschluss. Wo sind wir? Bleiben wir stecken in Haran, verdorrt, geistlich ausgetrocknet, ausgesaugt, damit wir das Evangelium nicht aufnehmen können? Oder trennen wir uns von Haran und gehen den ganzen Weg nach Kanaan? Nicht, weil es in Kanaan so herrlich ist, aber wir erkennen, dass wir heute in einer Welt leben, die genau so wie Kanaan war, genauso moralisch herabgesunken, korrupt, mit einem Gottesdienst, der alles außer dem ist, was der Bibel entspricht. Jeder Wind der Lehre weht. Wie sollen wir wissen? Beide haben sie gehorcht, was Johannes der Täufer gesagt hat. Wer ist denn der antitypische Johannes der Täufer? Da ist nur eine Gemeinde, die die Eigenschaften dieser Botschaft hat. Da ist nur eine einzige Gemeinde, die die biblischen Eigenschaften des antitypischen Johannes hat. Und ich möchte euch sagen, Könige der Welt, hören auf diese Botschaft. Und da sitzen Herodes, aber da sitzen auch Manaens. Wer bin ich und wo stehe ich? Was muss ich tun, wenn die Saat bei mir auf hartem Boden liegt, obwohl einige auf gutem Boden liegen, denn ich bin ja in der Gemeinde. Ich kann nicht teilweise Haran im Kopf haben und teilweise die Wahrheit. Ich kann nicht hören, auf was der Prediger sagt. Ja, das ist nicht so ernst, was da in der Bibel steht. Das musst du nicht so ernst nehmen. Nein, ich muss hören, was sagt Gott? Was sagt Gott? Sie schreibt, diese giftigen Pflanzen müssen rausgerissen werden aus dem Herzen. Ich muss nicht hier in der Gemeinde sagen, oh, der ist von Satan und der versteht das ja verkehrt und so weiter und so fort. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Aber hier, das ist meine Aufgabe. Das Herz ist meine Aufgabe. Die müssen rausgerissen werden. Und der Boden muss vorbereitet werden. Er muss sorgfältig gepflügt werden durch das Wort Gottes. Damit ich unterscheiden kann, was ist Darnell und was ist Wahrheit. Und ich muss ein persönliches Verhältnis haben. Denn wehe, ich achte mehr auf was der Schriftgelehrte sagt oder der Schriftgelehrte oder der Rechtsgelehrte. Wir haben ja heutzutage, vor allem in Deutschland, die Rechtsgelehrten machen einen wahnsinnig. Sie wissen ja genau, wie die Rechtfertigung funktioniert und wie man sein muss, dass Gott überhaupt zu seiner Gemeinde zurückkehren kann. Aber ich möchte wissen, was sagt Gott? Und dann muss ich mit einem offenen Herzen, ohne Haran im Kopf, vorgekautes Evangelium sagen, Herr, zeig mir in deinem Wort. Und wenn ich es nicht so deutlich verstehe, hast du eine Hilfe mir bereitet? Ja, ich habe dir etliche Schriften gegeben. Und Leute setzen die vielleicht auch so zusammen, dass nur ihre Ansicht daraus kommt. Nein, lies das Ursprüngliche, damit man ein gesamtes Bild bekommt, eine Balance, damit wir nicht einseitig denken. Die Bibel sagt, die Frucht des Geistes ist die Liebe, Freude. Überlegt mal dieses kleine Wort, Freude. Wie viele sitzen hier in Europa in einem Glauben, der überhaupt keine Freude bereitet? Nur Schwermut. Wie soll ich das tun? Wenn da keine Freude ist, dann ist da irgendwo etwas verkehrt. Friede. Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Spüren wir das? Wenn die nicht da sind, dann steckt Haran irgendwo im Kopf. Und Haran muss raus. Fliehe aus Haran. Du wirst sterben. In Haran. Geh nach Kanaan. Da weißt du wenigstens, wenn ich den Fernseher anmache und das Pornografie, schalte das Ding aus. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Galatierbrief. Welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, auf der richtigen Art und Weise, samt den Leidenschaften und Begierden. Keiner sagt, wir müssen die anderen Haraniter zuhören, die sagen, alles ist in Ordnung, mach nicht, was du tust. Aber lass den Geist Gottes mit uns reden. Das ist mein Aufruf vor allem an meine Blutverwandten, die Deutschen. Ich kann auch wie Paulus sagen, wenn es kommt zu Deutsch sein, unfrevelhaft, total deutsch. Aber lass das Wort entscheiden, was der Charakter Gottes ist. Amen. Amen. Lieber himmlischer Vater, du hast uns dein Wort gegeben. Du hast uns ein lebendiges Beispiel gegeben in Jesus Christus. Du hast uns gezeigt, wer und was und wie Gott ist. Hilf uns, um dich persönlich kennenzulernen durch dein Wort. Hilf uns, um zu studieren. Es ist gut zu wissen, was Menschen gelernt haben über die Jahrhunderte. Aber hilf uns, um dich persönlich kennenzulernen. Ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.